Herzlich willkommen bei Hier und Ort, wo Geschichte zu Hause ist. Ich bin Nele.
Ich bin Marcel. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit an Orte, die mehr erzählen, als man denken würde.
Diese Woche sind wir an einem Ort, an dem Glaube und Geld eng miteinander verbunden sind. Doch bevor es jetzt gleich mit der heutigen Folge losgeht, kommt erst einmal zur Einstimmung das Kopfkino.
Man tritt durch ein Tor und plötzlich wird es still. Gelbe Häuser, grüne Fensterläden, enge Gassen, die sich schnurgerade durch die Siedlung ziehen. Efeu klettert an den Wänden empor, ein Brunnen plätschert leise. Irgendwo fällt eine Tür ins Schloss. Alles wirkt geordnet, fast gleich. Und doch voller kleiner Details. Eine geschnitzte Türklinke, eine Heiligenfigur über dem Eingang, ein Garten hinter der Mauer. Hier leben Menschen schon seit 500 Jahren. Abgeschirmt und doch mitten in der Stadt. Was das mit 88 Cent, dem reichsten Mann der Weltgeschichte und dem Urgroßvater eines berühmten Wunderkindes zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Ja, Marcel, ich glaube, wir können es direkt mal auflösen. Wir sind heute im wunderschönen Augsburg.
Ja, genau. Und heute geht es um die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, in der die Miete jährlich bei 88 Cent liegt.
Ich glaube, 88 Cent könnten sich die meisten von uns noch leisten. Wie man sich denken kann, sind die Wartelisten lang und alle Wohnungen dort belegt. Aber wir wollen mal genauer herausfinden, wie es dazu kam, dass Menschen dort heute für so einen geringen Betrag wohnen können. Und wie man es schon am Namen hört, hat das Ganze mit der berühmtesten Händlerfamilie Augsburgs oder beziehungsweise auch ganz Deutschlands zu tun, mit den Fuggern.
Ja, 88 Cent sind ein im Grunde absurd präziser Betrag und das liegt daran, dass ursprünglich die Bewohner dieser Fuggerei, die vor über 500 Jahren gegründet wurde, einen sogenannten rheinischen Gulden zahlen mussten. Das war die damalige Währung, eine Goldmünze, und Menschen haben sich die Mühe gemacht, mal zu überlegen, was der heutige Wert eines solchen Guldens ist. Das ist natürlich alles immer ein bisschen schief, was diesen Vergleich angeht, weil die Menschen damals natürlich andere Dinge benötigt haben, gekauft haben und manche Dinge, die heute für uns möglich und billig sind, damals unerschwinglich waren, umgekehrt viele Dinge billiger waren, als sie für uns heute sind. Insofern kann man das immer nur so begrenzt vergleichen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, es war damals und ist heute sehr, sehr günstig. Und das verdankt die Stadt Augsburg den Fuggern. Und auf die wollen wir jetzt nochmal ganz genau blicken.
Ja, du hast dich ja ein bisschen mehr mit der Geschichte der Fugger auch beschäftigt für unsere Folge heute. Ich habe bei den Fuggern, denke ich, immer so Handelshaus. Die sind so, was die Medici für Florenz waren quasi. Also sie sind so die bekannteste Handelsdynastie Deutschlands eigentlich.
Das stimmt absolut. Aber genau wie die Medici war sozusagen der entscheidende Grund für den unglaublichen Reichtum dieser Familie gar nicht der Handel, sondern das Finanzgeschäft. Also genau wie die Medici waren die Fugger nicht zuletzt Bankiers und haben mit Finanzdienstleistungen, würde man sehr modern sagen, unglaublich viel Geld verdient. Aber da haben sie sich mit der Zeit erst hinentwickelt. Tatsächlich tauchen die Fugger das erste Mal im 14. Jahrhundert in der Geschichte auf mit Hans Fugger. Das war ein Weber, durchaus kein armer Mann, ein Mensch mit Immobilienbesitz, der nach Augsburg gezogen ist und dort ein Textilhandelsgeschäft aufgemacht hat. Und damit hat er ganz ordentlich Geld verdient, ohne dass er deswegen jetzt besonders reich gewesen wäre. Und er hat vorteilhaft geheiratet und seine Frau hat ihn auch um einige Jahrzehnte überlebt und sein Geschäft fortgeführt. Und als sie gestorben ist, 1434, da gab es eine auch sehr präzise Liste. Da war sie im Ranking der reichsten Augsburger auf Position 27.
Ah, nicht schlecht. Das klingt schon nach einer reichen Frau, auf jeden Fall.
Ja, also auf jeden Fall einer wohlhabenden Frau, ohne dass das jetzt schon irgendwas mit einem märchenhaften Reichtum zu tun hat. Also Augsburg müssen wir uns zu dem Zeitpunkt als eine für damalige Verhältnisse große Stadt vorstellen, eine Reichsstadt. Das heißt, sie hatte jetzt keinen Fürsten über sich, sondern war unmittelbar zum Kaiser, hatte eine Selbstverwaltung und damals so ungefähr 12.000 Einwohner, ja, was für eine deutsche Stadt nicht so wenig war.
Da an Platz 27, ja, da hat man schon ein bisschen Geld. Aber genau, der Beginn ist quasi schon mit ganz konkreten Waren, nämlich Textilien.
Genau, aber es war auch so, dass die ersten Fugger, also darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die einfach nur vor Ort ein Geschäft hatten und an die umliegenden Leute verkauft haben, sondern sie sind dann schon sehr bald auch in den Fernhandel eingestiegen. Also das prosperierte in dieser Zeit. Augsburg prosperierte generell als Stadt. Der Handel hat dort prosperiert und es gibt europaweit eben auch so eine Entwicklung, die den internationalen Handel in dieser Zeit begünstigt hat. Es ist das ausgehende Mittelalter, in Italien schon der Beginn der Renaissance, der Moderne. Handelswege verbessern sich, das moderne Bankenwesen wird erfunden, die ersten Staaten nach heutigen Vorstellungen entstehen, haben neue Strukturen, hohen Finanzbedarf und so weiter. Und in diesem Zusammenhang, ja, nimmt auch der Handel zu und die Fugger sind eines von vielen Familienunternehmen, die in diesem Handel tätig sind.
Die denken ja auch von Anfang an international und denen ist auch ein Stück weit klar, dass Geld und Politik sehr, sehr eng miteinander verwoben sind.
Ja, also das ist dann letztlich vielleicht auch so ein bisschen die Folge des großen Erfolgs. Die Fugger waren, wenn wir ein bisschen vorgreifen und vielleicht auf den berühmtesten der Fugger blicken, Jakob Fugger, genannt der Reiche, galt, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, oder gilt zeitweise als der reichste Mensch der Weltgeschichte. Jakob Fugger, zu seinen Zeiten war es so, dass die Fugger eben nicht mehr nur im Handel tätig gewesen sind, sondern auch in der Produktion, aber eben vor allem auch im Finanzgeschäft. Das heißt, sie haben Reichen, meistens Herrschern, aber auch dem Papst bei Finanzierungen geholfen. Sie haben ihm Geld vorgestreckt und mit diesen Geldgeschäften sehr viel Geld verdient. Und dadurch, dass sie eben diese Nähe zu diesen mächtigen Menschen hatten und diese mächtigen Menschen eben auch zu einem guten Teil auf sie angewiesen waren, konnten sie erheblichen Einfluss ausüben. Das berühmteste Beispiel war sicherlich die Königswahl von 1519. Und da ging es darum, dass im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ein neuer König gewählt werden sollte. Und in diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass dieses Heilige Römische Reich eine ganz besondere Art von Staat, wenn man so will, gewesen ist. Das war nämlich keine Erbmonarchie, wo einfach der Sohn auf den Vater folgte, sondern da musste jeweils ein König gewählt werden. Zu diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörte eben nicht nur das heutige Deutschland, dazu gehörten auch Teile von Italien, Österreich, Schweiz, Tschechien, Niederlande, Belgien und so weiter. Und wahlberechtigt in diesem Zusammenhang war eine Gruppe von mächtigen Reichsfürsten, die sogenannten Kurfürsten. Und das führte dazu, dass sich eine illustre Zahl von Thronanwärtern zusammenfand, die Interesse daran hatten, also König dieses Heiligen Römischen Reiches zu werden. Dazu gehörte beispielsweise Heinrich VIII. Von England. Ein wichtiger Anwärter war auch Franz I., König von Frankreich, aber auch der König von Spanien, Karl V. Und am Ende ist es tatsächlich Karl V. gelungen, gewählt zu werden, weil er eine riesige Bestechungssumme aufgebracht hat, um eine Mehrheit im Wahlkollegium zu gewinnen.
Und diese Summe hatte er nicht selbst, sondern musste er sich von den Fuggern holen.
Ja, zwei Drittel dieser Summe wurden von den Fuggern bereitgestellt. Also die Fugger verfügten über enorme Finanzmittel. Da sind wir jetzt auch bei sehr modernen Vergleichen. Auch wenn die Fugger zunehmend durch ihre Geschäfte und ihre Finanzgeschäfte märchenhaft reich wurden, hatten sie eine derart große Summe auch nicht selbst. Und sie haben Geschäfte damit gemacht, dass sie beispielsweise selbst Kredite bei Investoren aufgenommen haben und diese Kredite dann ihrerseits wieder gewinnbringend an andere Schuldner weitervergeben haben und damit zusätzliche Gewinne gemacht haben. Also das heißt, sie konnten durch solche Tricks, wenn man so will, oder durch solche, ja, im Grunde auch sehr modernen Ideen ihr Vermögen unglaublich vermehren.
Ja, vielleicht auch alles ein bisschen undurchsichtig zum Teil.
Ja, zum Teil. Also es gibt ja sehr schöne Geschichte von Erzherzog Sigismund von Tirol. Mit dem hast du dich ja auch mal beschäftigt.
Ja, ich habe mir so ein bisschen diese Figur angeschaut, weil der nochmal eine ganz wichtige Rolle auch gespielt hat, um die Fugger in diese Sphäre der Superreichen zu heben quasi. Weil dieser Sigismund von Tirol, der war so ein bisschen ein Halotri und vielleicht auch ein bisschen ein Idiot. Ich finde auf jeden Fall das Motto seiner Familie ganz interessant. Das ist nämlich Laudanda est voluntas. Das bedeutet auf Deutsch, es ist löblich, wenn man es versucht hat. Wenigstens. So ja. Ganz grob übersetzt. Das ist ja schon mal so ein kleiner Fingerzeig, was für eine Art Mensch das ist. Der hat viel uneheliche Kinder gezeugt, der hat viel Mätressen, der verprasst sein Geld, der fängt irgendwelche unnützen Kriege an und arbeitet heftig dran, sein immenses Vermögen zu verringern. Und die Fugger, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, konnten ihn aufgrund seiner vielleicht etwas mangelnden Weitsicht ein wenig auch ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu überspitzt formuliert ist, aber sie konnten auf jeden Fall stark davon profitieren, was Sigismund zu bieten hatte. Und das war Silber.
Genau, weil auf den ersten Blick klingt es nach einem richtig schlechten Geschäftsmodell, so jemandem Geld zu leihen. Also einmal, weil man nicht davon ausgehen konnte, dass er es zurückzahlt. Und zweitens, wir befinden uns ja im 15. Jahrhundert und die Welt damals ist ja durchdrungen von christlichen Idealen, auch wenn die Menschen die nicht immer befolgt haben. Und zu christlichen Idealen gehört ja auch das Zinsverbot. Das heißt, eigentlich dürfte man mit Geldverleih überhaupt kein Geld verdienen. Die Frage war jetzt nun, wie sollten die Fugger damit irgendeinen Geschäftserfolg erzielen? Und sie haben das ganz schlau gemacht. Sie haben diesem Sigismund Geld geliehen. Er konnte dieses Geld nicht zurückzahlen. Aber Tirol verfügte damals über, du hast es eben angesprochen, bedeutende Silberminen. Und dann hat man sich eben darauf geeinigt, dass die Fugger diese Silberminen entsprechend ausbeuten dürfen. Also es wurde sozusagen ein Fixpreis festgelegt, wie viel Silber diesem geliehenen Kredit, diesem geliehenen Betrag entspricht. Und dieses Silber durften die Fugger dann entsprechend entnehmen, ohne Gewinn.
Aber.
Ja, aber der Witz an der Geschichte war, dass auf dem Markt tatsächlich dieses Silber viel mehr wert war als der Fixpreis, der da vereinbart worden war. Das heißt, die Fugger haben quasi eigentlich ohne Gewinn dieses Silber bekommen, dieses Silber dann aber auf dem internationalen europäischen Markt mit hoher Marge weiterverkauft.
Ja, da ließen sich riesige astronomische Gewinne quasi erzielen und Vermögen verdoppeln oder verdreifachen vielleicht. Und das katapultiert die dann in eine Sphäre, die ihresgleichen sucht letzten Endes. Du hast ja schon gesagt, Jakob Fugger wird manchmal in der Literatur von manchen Historikern als reichster Mann aller Zeiten bezeichnet oder reichster Mann der Weltgeschichte. Man ist ja immer so ein bisschen scharf auf diese Superlative. Das haben wir ja auch selber im Kopfkino kurz verwendet. Wir müssen natürlich so ein bisschen zurückrudern und sagen, es ist nicht ganz so simpel, das jetzt mit anderen zu vergleichen zu anderen Zeiten. Und Jakob Fugger und Elon Musk können ja auch sehr verschiedene Dinge anschaffen von ihrem Vermögen.
Das stimmt, aber sie waren beide zu ihrer Zeit unsagbar oder sind es unsagbar reich. Sie haben teilweise oder haben Monopole und sie konnten und können unglaublichen politischen Einfluss ausüben. Also ich denke, diese Vergleiche kann man schon ziehen. Es gibt Leute, die sich auch hier die Mühe gemacht haben, genau auszurechnen, wie viel denn möglicherweise das damalige Vermögen Jakob Fuggers heute wert wäre. Es kursiert da eine Zahl von 400 Milliarden Euro. Insofern könnte Elon Musk sogar noch drüber liegen. Aber genauso wie mit dem Beispiel von den 88 Cent am Anfang ist das auch dieses Mal natürlich schief und lässt sich nicht genauso vergleichen. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass Jakob Fugger ein unglaublich reicher Mensch gewesen ist, ein unglaublich einflussreicher Mensch und zu seiner Zeit, zu seinen Lebzeiten Anfang des 16. Jahrhunderts, als er vor allem auch der entscheidende Chef des Fugger Familienunternehmens gewesen ist, sicherlich der erfolgreichste und reichste Bankier in Europa.
Man wird nicht der erfolgreichste Bankier, ohne schon auch durchsetzungsstark zu sein und sehr, sehr zielstrebig. Das müssen Persönlichkeitsmerkmale gewesen sein, die Jakob Fugger geprägt haben. Ich denke, auch mit einer gewissen Härte muss man vorgehen. Aber es gibt auch noch die andere Seite und das ist die eines frommen Katholiken. Jakob Fugger lässt diese Fuggerei 1521 bauen. 4 Jahre vorher haben wir den Thesenanschlag in Wittenberg. Also da ist und, ja einiges im Schwange in dieser Zeit.
Und der besondere Kniff daran ist, dass die Fugger auch ganz entscheidend diesen Ablasshandel des Papstes mitfinanziert haben. Also insofern auch durchaus eine Art Hassobjekt von Martin Luther gewesen sind.
Der bezeichnet das Ganze ja auch als Fuggerei, ja. Ne? Mit CK.
Ja. Wobei man sagen muss, so wurden die Fugger tatsächlich auch geschrieben, teilweise. Ne? Es gab ja noch keine Rechtschreibung.
Ja, okay, aber ja.
Aber es war abwertend gemeint auf jeden Fall.
Ja, Luther hat sich ja, glaube ich, über einige abfällig ja. geäußert im Laufe der Zeit. Aber genau, also dieser Jakob Fugger ist dann ja so ganz im Geiste seiner Zeit beseelt von diesem Gedanken der Caritas, ja. ne? Also der Mildtätigkeit, der möchte etwas zurückgeben an die Bevölkerung Augsburgs und gründet diese Sozialsiedlung. Zu seinen Lebzeiten entstehen da bereits 50 Häuser. Das wird dann noch ein bisschen erweitert. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, das ist ein ganz konkreter Akt der Frömmigkeit, nämlich auch in dem Sinne, dass alle Bewohner, die dort einziehen, im Gegenzug für ihre unglaublich niedrige Miete sich verpflichten, dreimal am Tag für Jakob Fugger und seine Familie zu beten.
Ja, und das ist ein Verhalten, das in dieser Zeit sicherlich nicht unüblich ist. Also es gibt viele reiche Menschen, die Stiftungen begründen und die Gegenleistung dafür ist, dass für ihr Seelenheil gebetet wird. Aber das ist durchaus nicht nur eine Verhaltensweise aus dem Mittelalter, wie du weißt, Nele, sondern das reicht noch viel weiter zurück.
Ja, es hat mich an was erinnert aus meinem Studium. Ich bin ja Altorientalistin und habe mich damals dann auch mit sogenannten Beter-Statuetten beschäftigt. Das waren so kleine Figuren, die dann von wohlhabenden Menschen in den Tempeln aufgestellt wurden und quasi in einer permanenten Bethaltung für ihren Stifter Gebete gesprochen haben. Also es ist ja nur so eine Symbolfigur. In Fuggers Fall sind das ja leibhaftige Menschen.
Ja, die mussten wirklich dreimal am Tag beten. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das heute noch so.
Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob man das nachprüfen kann bei allen, ob die das auch wirklich ordentlich machen. Aber sie sollen einmal am Tag ein Vaterunser sprechen, mhm. einmal ein Ave Maria mhm. und einmal noch das apostolische Glaubensbekenntnis.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das zu bestimmten Uhrzeiten noch festgelegt ist oder vielleicht kann man es auch morgens schon aus dem Weg schaffen oder so. Genau. Es gibt so diesen Aspekt der Frömmigkeit in einer der katholischen Frömmigkeit. In einer Zeit, in der da erste Angriffe durch den Protestantismus drauf erfolgen. Man kann, wenn man die Fuggerei heute besucht, das unter anderem auch noch sehen daran, dass über den Hauseingängen sind so kleine Nischen zu finden, wo katholische Schutzheilige angebracht sind. Dass so ein Schutzpatron das Haus hütet und beschützt, das ist ja was Erzkatholisches quasi. Ja. Und das ist im Zuge des Protestantismus, dann gab es diesen Bildersturm, wo natürlich viel zerstört wurde. Und das ist gar nicht mehr so häufig zu finden. Aber in der Fuggerei ist da eben auch noch so eine kleine Insel der katholischen Hausfrömmigkeit zu sehen.
Ja, sehr, sehr schön. Und vielleicht erzähl doch noch mal ein bisschen was darüber, wie stellen wir uns diese Wohnungen vor? Da leben ja tatsächlich Menschen heute da drin. Wie sind denn da die Wohnbedingungen eigentlich?
Genau, also wir haben es ja schon erwähnt, das sind dann mehr Häuser als zu Jakob Fuggers Zeiten, als er noch gelebt hat, circa 50 Häuser. Es sind jetzt heute insgesamt 67 Häuser mit 142 Wohnungen. Also man merkt, das geht ungefähr so auf, dass etwa 2 Wohnungen pro Haus sind. Ja, das ist ganz clever gelöst eigentlich. Eine Wohnung im Obergeschoss, eine im Untergeschoss, aber separate Eingänge. Die Größe ist so eigentlich jetzt auch heute noch so eine ganz gute Wohnungsgröße für Singles oder Paare, würde ich sagen. Also es sind so 45 bis 65 Quadratmeter große Wohnungen. Die haben eine Küche, die haben Wohnraum und ein Schlafzimmer. Heute sind da auch moderne Bäder eingebaut, die haben Heizung ganz normal und einen Internetanschluss, aber es sind natürlich jahrhundertealte Gebäude und da stand dann auch schon zu Beginn der Fuggerei so ein Gedanke im Vordergrund, da ging es auch ein Stück weit um Selbstversorgung. Also diejenigen mit einer Erdgeschosswohnung, die hatten auch Zugang zum Beispiel zu einem Garten, einem Hof. Da konnte man dann vielleicht ein bisschen Obstbäume anbauen oder Hühner halten. Also das hat auf jeden Fall auch so ein bisschen so einen ländlichen Charakter gehabt.
Selbstversorgung und dass man sein eigenes Obst oder Gemüse anbaut, das hat ja lange Tradition. Also das war sicherlich in dieser Zeit üblich. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, was muss man denn machen, um so eine Wohnung zu bekommen?
Also man kann sich auch heute noch bewerben als Mieter oder Mieterin in der Fuggerei, aber die Bedingungen sind auch immer noch dieselben. Man muss katholischen Glaubens sein, sich verpflichten, dreimal am Tag zu beten. Man muss natürlich auch ein Einwohner oder Einwohnerin von Augsburg sein. Ich weiß nicht, ob man dort geboren sein muss. Wahrscheinlich reicht es, dass man eben eine gewisse Zeit dort gelebt hat und den Hauptwohnsitz in Augsburg hat. Und natürlich ganz, ganz wichtig, man muss bedürftig sein, also schon auch nachweisen, dass man das finanziell nötig hat. Und die Bedingungen haben historisch immer gegolten. Und dieses es finanziell nötig haben, das war damals eben verknüpft mit dem Begriff des sogenannten Hausarmen. Also ein Hausarmer war dann jemand, der gearbeitet hat, also schon eine Arbeitsstelle hatte oder vielleicht eine kleine Rente, aber wo dann das Einkommen trotzdem nicht ausgereicht hat, um den Lebensunterhalt zu sichern. Das haben wir ja leider heutzutage auch immer noch, dass eine große Zahl von Leuten trotz Arbeit sich kaum leisten können zu wohnen. Und vielleicht nochmal ganz spannend, wir haben das ja auch in dem Kopfkino kurz erwähnt, es gibt auch einen bekannten Namen, der eine Zeit lang in der Fuggerei gewohnt hat.
Ja, die meisten würden den Namen mit Augsburg gar nicht in Verbindung bringen, aber er gehört auch dahin.
Genau. In der Nummer 14 hat eine Zeit lang Franz Mozart gelebt. Und das ist der Urgroßvater von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Mozarts sind ja dann mit Leopold Mozart, das ist der Vater von Wolfgang Amadeus, sind die dann nach Salzburg gegangen, aber eben stammen eigentlich aus Augsburg. Und dieser Franz Mozart, der ist noch überhaupt nicht irgendwie musikalisch besonders
aufgefallen.
Wir wissen nicht, ob er vielleicht talentiert war, aber er hat nichts in die Richtung gemacht beruflich. Der war Maurermeister. Also halt einfach Handwerker. Und dann gibt's so eine Geschichte, die ist jetzt nicht so gut belegt, beziehungsweise es ist jetzt nicht hundertprozentig klar, ob das so stimmt. Aber man fragt sich natürlich, warum musste der in der Fuggerei leben? Also warum hat er das finanziell nötig gehabt? Und es gibt so eine Story, dass er als junger Mann so in seinen 20ern dabei geholfen hat, jemanden zu begraben, der eine unehrbare Person war, nämlich ein Scharfrichtergeselle. Ne, man kennt es ja so diese, dass so Henker und so weiter, dass die eigentlich ein bisschen außerhalb dieser Gesellschaft leben.
Ja, damals. Man hat sie in Anspruch genommen, aber man wollte mit denen nichts zu tun haben. Das ist dann so ähnlich wie mit Prostituierten, dass die gelten als unehrbar und stehen außerhalb der Gesellschaft.
Und es ist anscheinend so gewesen, dass dieser Franz Mozart geholfen hat bei dem Begräbnis, was ja eigentlich erstmal ein Akt der Nächstenliebe ist, und das möglicherweise sich auf seine Berufsoptionen ausgewirkt hat, nämlich dass er dadurch dann Aufträge als Maurermeister verloren hat und verarmt ist. Das sind zumindest Vermutungen von einigen Forschern. Ich glaube, es ist nicht letztgültig geklärt, aber er hat auf jeden Fall für 12 Jahre von 1681 bis 1693 bis zu seinem Tod in der Fuggerei gelebt.
Ja, ich denke, was zu der enormen Kontinuität der Fuggerei auch noch dazu gehört, ist, dass es die Familie Fugger immer noch gibt. Also sie sind nicht mehr so märchenhaft reich wie im 16. Jahrhundert. Das Geschäftsmodell hatte sich irgendwann ein wenig überlebt. Also ein wichtiger Faktor war, dass Philipp II. Von Spanien, ein wichtiger Kreditnehmer der Fugger, irgendwann einen Staatsbankrott erklärte und nicht mehr bereit in der Lage war, die Kredite zurückzuzahlen. Aber die Fugger sind weich gefallen, kann man sagen. Sie haben sich auch diesmal angepasst. Es war ihnen gelungen, in den Hochadel aufgenommen zu werden. Also viele derjenigen, die heute zur Fugger-Familie gehören, haben auch noch Grafentitel in ihren Namen. Sie haben Immobilien und Waldbesitz und ähnliches. Und aus der Familienstiftung der Fugger wird auch die Fuggerei bis heute ja finanziert und betrieben. Aber ich habe gelesen, dass, und vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr sagen, nicht alle Gebäude der Fuggerei tatsächlich im Original erhalten geblieben sind.
Nee, es gab tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Zerstörungen, wie ja fast überall. Und da sind, ich glaube, circa 2/3 der Gebäude zerstört worden, wurden dann wieder aufgebaut. Ja, nur so als Randnotiz tatsächlich, wenn man da auch heute hingeht und sich das anschaut, das sind so diese hübsch ockerfarben, gelblich-ockerfarben angestrichenen Häuser. Auch der Anstrich ist jetzt auch nicht original aus der Zeit der Fugger, ne? Das stammt so aus dem Biedermeier im 19. Jahrhundert. Also auch schon diese Häuser, die da im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, waren jetzt auch schon so ein bisschen verändert gegenüber dem Originalzustand. Aber genau, die mussten dann nach dem Krieg wieder aufgebaut werden. Während der Bombardierung konnten sich die Bewohner tatsächlich in einen Bunker, in einen Luftschutzbunker retten, der dort eigens errichtet worden war und den es auch bis heute noch gibt, den Luftschutzbunker. Das ist auch vielleicht ganz interessant, weil der Bunker ein Teil der Museen ist, die man dort vor Ort anschauen kann. Mhm.
Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, also dass man sich nicht nur die Häuser angucken kann, in denen ja auch Menschen leben, sondern dass man sich diese Fuggerei auch wirklich intensiver anschauen kann, wenn man dort ist.
Genau, also es geht jetzt auch nochmal drum, wenn ihr Lust bekommen habt, die Fuggerei zu besuchen, dann könnt ihr einfach dort in Augsburg reinspazieren quasi von der Straße. Also es ist im Winter, ist es so von 9 bis 18 Uhr geöffnet und im Sommer von 9 bis 20 Uhr. Man muss natürlich auch bedenken, es ist Privatgelände und es ist einfach bewohnt. Also man muss sich natürlich respektvoll verhalten und die Menschen, die dort leben, nicht stören. Man kann sich dann eine Eintrittskarte kaufen, man kann sich eine Führung buchen. Einen Link zu den Führungen packen wir euch nochmal in die Shownotes. Genau, aber man kann dann dort auch in mehreren der Häuser sich Ausstellungen angucken zu dem Thema Leben in der Fuggerei. Also eins ist besonders der Nachkriegszeit gewidmet. Eins zeigt Beispiele aus 5 Jahrhunderten, so mit ausgewählten Familien, die in der Fuggerei gelebt haben. Eins ist der Luftschutzbunker. Also man kann sich da so einen guten Überblick verschaffen, wie es war, dort zu leben.
Das klingt außerordentlich spannend und insofern, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man das mal wahrnehmen.
Genau, und dann kann ich euch zum Schluss noch ein ganz kleines Funfact dranhängen. Wenn ihr dort seid, dann haltet nicht nur Ausschau nach diesen kleinen heiligen Figuren, von denen wir gesprochen haben, sondern schaut euch auch mal die Klingelzüge ganz genau an. Und zwar, das ist so neben allen Türen ein metallener Stab, den man ziehen kann, um die Klingel auszulösen. Funktioniert auch heute noch. Und die haben ganz unterschiedliche Formen. Also jeder ist individuell geformt, irgendwie mit ein bisschen Kurven oder irgendwelchen Kanten. Und das hatte den Grund, dass die Häuser, weil die alle so identisch aussehen, dass die Bewohner die im Dunkeln dann teilweise nicht auseinanderhalten konnten. Und dann konnte man so ein bisschen halbblind quasi an seinen Klingelzug greifen und ertasten, ob man beim richtigen Haus war oder ob man beim Nachbarn gelandet war.
Ja, und lag nur an der Dunkelheit, am Alkoholismus kann es nicht gelegen haben, der war nämlich verboten. Es durften nur Menschen dort wohnen, die nicht tranken und nicht spielsüchtig waren.
Genau, nur ehrbare.
Richtig.
Hausarme.
Ja, Nele, was war denn für dich der Clou der heutigen Folge?
Ich würde sagen, dass katholisches Schuldbewusstsein oder Schuldgefühl manchmal ungeahnte altruistische Folgen haben kann. Nämlich, dass Jakob Fugger aus Sorge um sein eigenes Seelenheil etwas ins Leben gerufen hat, was für ein halbes Jahrtausend Menschen, die es wirklich nötig hatten, ermöglicht hat, sehr, sehr günstig zu wohnen.
Ja, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man sich ausgerechnet deswegen vor allem an ihn erinnern würde, aber ist ja nicht das Schlechteste.
Nee, gibt schlechtere Dinge, an die man erinnern kann. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir hatten viel Spaß bei der Recherche. Wir empfehlen euch mal in Augsburg vor Ort vorbeizuschauen, die Fuggerei genau zu erkunden, vielleicht auch eine Führung mitzumachen. Wir packen euch alles, was ihr wissen müsst, in die Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst und falls ihr Vorschläge habt für neue Orte, falls ihr Fragen habt, Falls es was gibt, was ihr uns sagen möchtet, was euch aufgefallen ist, dann schickt uns einfach eine Nachricht an hallo@hierundort.de und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.